Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir kümmern uns um ein Thema, das überraschend viele Menschen betrifft, über das aber niemand so richtig gerne spricht. Die Pilonidalzyste. Oder wie die meisten sie kennen, die Steißbeinfistel. Und wenn Sie das schon mal durchmachen mussten oder jemanden kennen, dann wissen Sie, das ist ein echter Albtraum.
Absolut.
Chronische Schmerzen, Entzündungen und das Ganze trifft oft junge, aktive Leute. Und die traditionellen OPs, die waren ja oft ein Fall von, die Kur ist schlimmer als die Krankheit.
Ja.
Wir reden hier von riesigen Wunden, wochenlangen Schmerzen und einer Rückfallquote, die einen wirklich verzweifeln lässt.
Leider ja.
Aber genau deshalb sind wir heute hier. Wir schauen uns für Sie eine minimal invasive Methode an, die das Potenzial hat, wirklich alles zu verändern.
Richtig.
Dafür haben wir uns in Ihre Quellen vertieft. Eine brandneue internationale Expertenstudie von 2025, die endlich einen gemeinsamen Standard schaffen will. Dann eine weitere aktuelle Studie, die diese Technik mit Lasern kombiniert und einen älteren Übersichtsartikel.
Der die Grundlage legt, genau.
Unsere Mission heute ist also klar. Wir wollen für Sie herausfinden, was diese Methode namens IPSIT genau ist, warum die Fachwelt erst jetzt gemeinsame Regeln dafür aufstellt und wohin die Reise bei dieser, ja, wirklich lästigen Krankheit geht.
Genau. Und diese Suche nach einer besseren Behandlung ist ein Paradebeispiel für die moderne Chirurgie. Der Trend geht ganz klar weg von den großen radikalen Eingriffen.
Wo man einfach viel Gewebe wegnimmt.
Exakt. Hin zu cleveren Techniken, bei denen die Lebensqualität des Patienten im Mittelpunkt steht. Die zentrale Frage, die wir für Sie heute beleuchten, ist also, ist diese endoskopische Methode wirklich der Durchbruch, auf den so viele gewartet haben? Und was genau muss passieren, damit sie endlich zum Standard wird?
Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Um zu verstehen, warum diese neue Methode so ein Segen sein könnte, müssen wir, glaube ich, kurz über den alten Weg sprechen.
Ja.
In den Quellen ist davon offener Exzision die Rede oder von komplizierten Lappenplastiken.
Karyodakis oder Limbergsplastik, ja, diese Begriffe.
Allein die Namen klingen ja schon ziemlich einschüchternd. Das ist doch im Grunde das, was man umgangssprachlich als
großflächig rausschneiden bezeichnen würde. Ja, das trifft es ziemlich gut.
Okay.
Man hat das betroffene Areal sehr großzügig entfernt und die Wunde entweder offen gelassen, damit sie von unten nach oben zuheilt.
Was ewig dauern kann?
Ewig. Und es ist sehr pflegeintensiv. Oder man hat mit komplexen Hautverschiebungen, eben diesen Lappenplastiken, versucht, die Wunde zu verschließen. Beides sind große Eingriffe.
Und die Nachteile, die in der Sekorn-Studie genannt werden, die haben es ja echt in sich. Da steht was von schlechter Wundheilung, Infektionen, wochenlangen Schmerzen.
Und langen Ausfallzeiten bei der Arbeit oder beim Sport, absolut.
Und dann kommt der psychologische K.O.-Schlag. Selbst nach all diesen Strapazen lag die Rückfallquote bei bis zu 30%.
Stellen Sie sich das mal vor.
Das ist unglaublich.
Sie quälen sich Wochen oder Monate lang mit einer offenen Wunde, können kaum sitzen, fallen im Job oder im Studium aus. Und dann haben Sie eine fast 1:3 Chance, dass der ganze Zirkus von vorne losgeht.
Das ist wirklich niederschmetternd. Da verliert man ja jedes Vertrauen.
Was hier oft übersehen wird, ist der soziale und wirtschaftliche Aspekt, der in den Quellen auch anklingt. Es trifft eben, es sind meistens keine 80-Jährigen im Ruhestand.
Nein, junge Leute.
Genau, meist junge Leute zwischen 20 und 30. Die sind in der Ausbildung, am Anfang ihrer Karriere, wollen Sport machen, reisen, ein normales Sozialleben. Stattdessen sind sie gefangen in diesem Kreislauf aus Schmerzen und Arztbesuchen.
Und der ständigen Angst vor der nächsten Entzündung.
Richtig. Die traditionelle Methode war oft eine genauso große Belastung wie die Krankheit selbst. Dieser immense Leidensdruck hat die Suche nach einer besseren Alternative natürlich enorm beschleunigt.
Und da kommt dann wohl diese Methode ins Spiel, von der ich in den Quellen gelesen habe, EPSIT, richtig?
EPSIT, genau.
Das ist die Abkürzung für Endoscopy Pilonidal Sinus Treatment. Das klingt ja schon mal deutlich moderner als Herausschneiden. Was genau verbirgt sich dahinter? Wie funktioniert das?
Im Grunde ist es eine Art Schlüssellochchirurgie für die Steißbeinfistel. Man kann es sich in zwei Phasen vorstellen, die in den Studien von Sehan und Ouali sehr gut beschrieben sind. Alles beginnt mit der diagnostischen Phase.
Okay.
Der Chirurg macht einen winzigen, nur 5 mm kleinen Schnitt, meist an der äußeren Öffnung der Fistel.
Also kein großer Schnitt, sondern nur ein winziges Loch?
Genau. Und durch dieses Loch wird ein sogenanntes Fistuloskop eingeführt. Das ist im Prinzip ein starres Endoskop mit einer winzigen Kamera, einer Lichtquelle und einem Arbeitskanal.
Mhm.
Und der entscheidende Punkt ist, der Operateur sieht jetzt zum allerersten Mal das gesamte Innere der Fistel auf einem großen Monitor. Er kann den Hauptgang verfolgen, alle Seitenäste, alle Verzweigungen sehen.
Das ist ja ein Quantensprung im Vergleich zu früher, wo man quasi blind operiert und nur von außen vermuten konnte, wie die Fistel verläuft.
Genau. Man weiß genau, wo Haare oder Eiteransammlungen sind.
Man schaut sich also erstmal alles ganz genau an, eine Art Inspektion. Und wenn man dann den kompletten Überblick hat, was passiert dann?
Dann beginnt die therapeutische Phase, und zwar durch denselben kleinen Zugang.
Ah, okay.
Unter ständiger Sichtkontrolle auf dem Monitor führt der Chirurg nun winzige Instrumente ein. Zuerst eine feine Zange, mit der er alle eingewachsenen Haare herauszieht, die ja meistens die Übeltäter sind.
Richtig.
Danach wird der ganze Gang mit einer speziellen kleinen Bürste richtiggehend geschrubbt und mit einer Spülflüssigkeit gereinigt, um Eiter und abgestorbenes Gewebe zu entfernen.
Okay, also erst die Haare raus, dann alles sauber machen und dann?
Lässt man das dann so?
Nein, dann kommt der entscheidende letzte Schritt. Durch den Arbeitskanal wird eine dünne Elektrode eingeführt. Mit dieser wird die gesamte Innenwand der Fistel systematisch verödet, man sagt auch kauterisiert.
Ah.
Durch die Hitze wird das kranke, entzündete Gewebe an der Oberfläche zerstört. Der Körper kann dann im Heilungsprozess gesundes neues Gewebe bilden und die Fistel von innen verschließen.
Und der kleine Schnitt? Der winzige 5 mm Schnitt wird am Ende oft nicht einmal genäht.
Das klingt auf dem Papier fast zu gut, um wahr zu sein. Gezielter, schonender. Aber hält das auch der Realität stand? Gibt es denn überhaupt schon verlässliche Daten dazu?
Eine berechtigte Frage. Und genau die beantwortet der systematische Übersichtsartikel von Thien aus dem Jahr 2018, der ja auch Teil ihrer Quellen war.
Richtig.
Dort hat man die Ergebnisse vieler einzelner Studien zusammengefasst und verglichen. Und das Fazit war eindeutig. Die Patienten hatten nach EPICEAT deutlich weniger Schmerzen, konnten viel schneller wieder ihren normalen Aktivitäten nachgehen, oft schon nach wenigen Tagen statt Wochen. Und die Zufriedenheit war extrem hoch.
Und das Wichtigste, die Rückfallquote.
Die Heilungs- und Rückfallquoten waren dabei nicht signifikant schlechter als bei den großen, offenen Operationen.
Das heißt also im Klartext, man bekommt ein mindestens genauso gutes Ergebnis, aber erspart dem Patienten diesen ganzen Rattenschwanz an Schmerzen, Krankschreibung und komplizierter Wundversorgung.
Genau, das ist der Punkt. Man tauscht eine große, schmerzhafte Operation gegen einen minimalinvasiven Eingriff, der die gleiche oder sogar eine bessere Wirkung hat, aber mit einem Bruchteil der Belastung für den Patienten auskommt. Das ist eigentlich der Inbegriff von medizinischem Fortschritt.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt in den Unterlagen, der mich wirklich stutzig gemacht hat. Man hat also seit Jahren diese Methode, die nachweislich besser ist, weniger Komplikationen macht.
Und genauso wirksam ist?
Genau. Man würde doch annehmen, dass sich die Chirurgen darum reißen. Aber die Sevencon-Studie zitiert eine britische Kohortenstudie, den Pitstop-Trial. Und da kam raus, zwischen 2019 und 2022 wurde EPICEAT nur in 7% der Fälle angewendet.
Ja.
7%? Das ist ja fast nichts. Das ergibt doch auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn, oder? Was war da los?
Das ist die entscheidende Frage und der eigentliche Grund, warum diese neue Konsensusstudie überhaupt geschrieben wurde.
Ah.
Es ist ein klassisches Problem in der Medizin. Eine neue, bessere Technik existiert, aber sie kommt einfach nicht in der breiten Praxis an. Und die Studie nennt dafür drei Hauptgründe. Der erste und wichtigste, das Fehlen von einheitlichen Richtlinien.
Was genau bedeutet das?
Dass jeder gemacht hat, was er wollte.
Im Prinzip ja. Es gab keinen international anerkannten Standard, kein klares Kochrezept.
Verstehe.
Soll man Antibiotika geben? Wie lange? Welche Patienten sind geeignet, welche nicht? Das führt zum zweiten Problem, mangelnde Standardisierung. Einige Chirurgen haben die Technik leicht abgewandelt, mal mit Laser, mal ohne. Wenn ein Arzt auf einem Kongress 5 verschiedene Varianten einer Standardmethode sieht, weiß er am Ende nicht, was er tun soll und greift im Zweifel lieber auf das zurück, was er seit 20 Jahren macht.
Exakt. Und das mündet direkt in den dritten Grund, die fehlende Ausbildung. Weil es keine klaren Richtlinien gab, wurde die Technik auch nicht fest in die Lehrpläne für junge Chirurgen aufgenommen. Ein Teufelskreis.
Und das Ergebnis sind diese ernüchternden 7%.
Genau.
Das ist wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass eine gute Erfindung allein nicht reicht. Und genau da setzt dann diese ganz neue Delphi-Konsensus-Studie von SEKON an. Richtig. Sie soll diesen Teufelskreis durchbrechen.
Genau das ist ihr Ziel. Man muss diese Studie als einen echten Meilenstein betrachten.
Delphi-Verfahren, das heißt?
Das ist eine Methode, um bei kontroversen Themen einen Expertenkonsens zu finden. Hier haben sich 20 Top-Spezialisten aus 6 verschiedenen Ländern, also eine wirklich internationale Gruppe, virtuell an einen Tisch gesetzt.
Okay.
Sie haben über mehrere Runden hinweg Thesen bewertet, diskutiert und so lange abgestimmt, bis sie sich auf ein gemeinsames, international gültiges Protokoll geeinigt haben. Sie haben sozusagen das fehlende Regelwerk geschrieben.
Und was steht in diesem neuen Regelwerk? Was sind die wichtigsten Spielregeln für EPSIT, auf die man sich jetzt geeinigt hat?
Es gibt einige sehr klare und praxisrelevante Punkte. Fangen wir mal bei der Patientenauswahl an.
Für wen ist es geeignet?
Die Antwort der Experten ist ein starkes Statement. Im Grunde für fast jeden. Es gibt keine absoluten Kontraindikationen. Dinge wie Alter, starkes Übergewicht oder Rauchen sind hier kein Hinderungsgrund.
Wirklich?
Ja. Die einzige echte Einschränkung ist eine rein technische. Wenn der Fistelgang extrem kurz ist, also unter einem Zentimeter, ist es schwierig, das Endoskop zu manövrieren.
Das ist ja schon mal eine Ansage. Keine Ausreden mehr. Wie sieht es mit Medikamenten aus?
Auch da gibt es jetzt eine klare Empfehlung. Eine einmalige Dosis Antibiotika, intravenös zu Beginn der OP, wird empfohlen.
Okay.
Aber, und das ist wichtig, keine routinäre Verschreibung von Tabletten für zu Hause. Das ist meistens nicht nötig.
Sehr vernünftig. Eine der größten Ängste ist ja der Rückfall. Haben sich die Experten auch dazu geäußert?
Ja, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt eine überwältigende Einigkeit, dass eine dauerhafte Haarentfernung in der Region, am besten per Laser, dringend empfohlen wird.
Vorher oder nachher?
Entweder davor oder danach. Das senkt das Risiko, dass neue Haare einwachsen und das ganze Problem von vorne losgeht, ganz erheblich.
Man packt die Ursache an der Wurzel. Macht Sinn. Aber was ist, wenn es trotzdem zu einem Rückfall kommt?
Nein, und das ist vielleicht eine der wichtigsten und beruhigendsten Botschaften der Studie. Die Experten sind sich einig, es ist absolut legitim, den EP-SIT-Eingriff bei einem Rückfall einfach zu wiederholen.
Ach was?
Ja. Viele Experten gaben an, dass sie die Methode sogar nach einem ersten oder sogar zweiten Fehlschlag erneut anbieten würden. Das unterstreicht das große Vertrauen in die Schonung des Verfahrens.
Und die Ausbildung, um den Teufelskreis zu durchbrechen?
Einstimmige Meinung. EP-SIT muss ein fester, obligatorischer Bestandteil der chirurgischen Ausbildung werden. Die Lernkurve wird auf 20 bis 30 Fälle geschätzt. Das ist absolut machbar.
Das klingt nach einem wirklich umfassenden Regelwerk. Aber die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Die tunesische Studie von Ouali geht ja sogar noch einen Schritt weiter und kombiniert EPSIT mit was anderes.
Ja, wenn wir das jetzt mit dem Gesamtbild verbinden, sehen wir hier möglicherweise schon die nächste Evolutionsstufe. Die Studie aus Tunesien beschreibt eine Kombination von EPSIT mit einer anschließenden Laserbehandlung, die SILAC genannt wird.
SILAC?
Sinus, Laser Ablation of the Cyst.
Wie muss man sich dieses Zusammenspiel vorstellen?
Nacheinander, aber in derselben Sitzung. Die Logik dahinter ist wirklich brillant. Man nutzt von jeder Methode das Beste. Zuerst macht man ein ganz normales EPSIT.
Also mit dem Endoskop rein, alles sauber machen.
Genau. Perfekte Sicht, alle Haare entfernen, den Gang gründlich reinigen. Man schafft also die perfekten, sauberen Bedingungen.
Zirkulär.
Richtig. Der Chirurg zieht diese Faser nun langsam durch den gesamten Fistelgang zurück und die Energie dieses Lasers erhitzt, versiegelt und zerstört die Fistelwände von innen.
Man kombiniert also die präzise Sicht von EPSIT mit der starken Zerstörung durch den Laser.
Und das ist der Clou. Man kann mit dem Endoskop sogar wieder hineingehen und den Erfolg des Lasers in Echtzeit kontrollieren. Das Gewebe verfärbt sich ganz charakteristisch gelb-bräunlich. So sieht der Chirurg, ob er wirklich jede Stelle erwischt hat.
Wahnsinn! Und die Ergebnisse dieser kombinierten Methode, die sind ja wirklich spektakulär. Ich muss die Zahlen einfach mal vorlesen. Die durchschnittliche Heilungszeit. Nur 17,3 Tage.
Das ist phänomenal.
Über 92% der Patienten konnten innerhalb von 24 Stunden wieder zur Arbeit.
Erinnern Sie sich, bei den alten Methoden haben wir von Wochen oder Monaten gesprochen. Das ist mir völlig andere Welt.
Und es geht weiter. Schmerzlevel minimal, 1,2 auf einer Skala von 10. Rückfallquote nur 3,6%.
Fantastisch.
Und die ästhetische Zufriedenheit, auch nicht unwichtig. 88% bewerteten das Ergebnis als exzellent.
Das ist sie. Und es schließt eine wichtige Lücke. Erinnern Sie sich, dass die Experten in der Delphi-Studie beim Thema Leser noch zurückhaltend waren?
Ja, weil die Evidenz fehlte.
Genau. Diese neue Studie aus Tunesien liefert jetzt genau diese harten Daten und zeigt, was mit dieser intelligenten Kombination möglich ist.
Fassen wir diese Reise also noch einmal für Sie zusammen. Wir haben uns ein altes, wirklich belastendes Problem angesehen, die Steißbeinfistel, mit traditionellen Behandlungen, die oft einer Tortur waren.
Mhm.
Wir haben dann eine vielversprechende, aber bisher zu wenig genutzte Lösung kennengelernt, IPSIT. Dann haben wir die bahnbrechende Studie gesehen, die nun endlich die dringend benötigten Standards setzt, um diese Methode aus ihrer 7%-Nische zu holen.
Richtig.
Und zum Schluss haben wir einen Blick in die unmittelbare Zukunft geworfen, mit dieser extrem erfolgreichen Kombination aus Endoskopie und Laser.
Die Erkrankung bewegt sich unaufhaltsam in Richtung minimalinvasiver Verfahren.
Verfahren, bei denen die Lebensqualität im Vordergrund steht.
Absolut. Schnelle Heilung, wenig Schmerz, ein gutes ästhetisches Ergebnis, ohne dabei die Effektivität zu opfern. Die neuen Expertenrichtlinien werden diesen Wandel jetzt entscheidend beschleunigen und EPSIT hoffentlich zum neuen Goldstandard machen.
Und damit kommen wir zu unserem letzten Gedanken für Sie. Die 20 Experten in der großen internationalen Konsensusstudie konnten sich ja auf fast alles einigen. Aber bei einem Punkt gab es keine Übereinstimmung.
Ja.
Bei der genauen Definition von Rückfall oder Heilungsversagen. Einige Experten meinten, eine Wunde, die nach 3 Monaten nicht verheilt ist, gilt als Fehlschlag. Andere setzten die Grenze erst bei 6 Monaten.
Ein großer Unterschied.
Und das wirft eine letzte, spannende Frage auf, über die Sie vielleicht nachdenken können. Wenn sich selbst die besten internationalen Fachleute nicht darauf einigen können, wann genau eine Operation als erfolgreich oder gescheitert gilt, wie verändert das die Art und Weise, wie wir die Erfolgsraten von medizinischen Verfahren, über die wir lesen und hören, generell interpretieren sollten?